Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Folge 250 des Politik-Podcasts, bei diesem Gespräch unter Korrespondentinnen und Korrespondenten. Die Folge 250 ist eine ganz besondere Folge. Wir haben uns entschieden, für diese Podcast-Folge in die Welt der Zahlen abzutauchen. Diese Woche schreit einfach danach. Es ist die Woche, in der der Bundeshaushalt im Parlament ausgiebig besprochen wird für jedes Ressort. Es ist aber auch eine Woche, in der es vor allem für Wirtschaftsminister Robert Habeck darum geht, ganz, ganz genau mal nachzurechnen, wie viel Gas braucht denn Deutschland eigentlich, dem gegenüberzustellen, wie viel Gas hat denn Deutschland eigentlich und wo soll in Zukunft das Gas herkommen. Dafür ist Robert Habeck auch auf zwei Reisen gewesen, über die wir gleich sprechen werden, weil ein Kollege dabei war. Das ist Jörg Münchenberg, der bei uns im Hauptstadtstudio zuständig ist, unter anderem für die Themen Wirtschaft, aber auch Energiepolitik. Hallo Jörg. Neben ihm sitzt Lena Neubich, die heute die Haushaltsdebatte im Bundestag verfolgt hat, auch den ganzen Tag zugehört hat. Und wir werden darüber dann gleich mal auch über deine Eindrücke sprechen. Hallo Lena.
Hallo.
Ja, und Frank Capellan ist noch mit in der Runde. Er hat sich heute Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD als ja langjähriger Beobachter der Sozialdemokraten noch mal ganz genau unter die Lupe genommen und auch mal gefragt, ob Olaf Scholz alle Antworten gegeben hat, die man denn im Moment gerne von ihm hätte. Auf die Antwort bin ich gespannt. Das werden wir gleich hören. Hallo Frank.
Hallo. Ja, ich muss mir da oft auch noch die Augen reiben, Olaf Scholz da als Kanzler zu erleben. Das haben ja doch viele nicht erwartet. Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Gut, die 100 Tage Gewöhnungsphase sind jetzt langsam rum, aber vielleicht braucht man die dann doch noch. Ich heiße Nadine Lindner, ich bin im Hauptstadtstudio eigentlich zuständig für die AfD, aber habe mir heute auch die Haushaltsdebatte angeschaut. Und möglicherweise hört man es am Sound. Ich habe eben gesagt, die Folge 250 ist eine ganz besondere Folge, weil wir sind heute unterwegs mit diesem Politik-Podcast. Wir sind einer ganz netten Einladung gefolgt und sitzen jetzt hier alle zusammen im Lilienthal-Gymnasium, in einem Berliner Gymnasium. Vor uns sitzen verschiedene Berliner Schülerinnen und Schüler, die unter anderem auch aus dem Politik-Leistungskurs kommen. Und ich würde euch bitten, klatscht mal, damit unsere Hörerinnen und Hörer uns glauben, dass ihr... dass ihr da seid. Der Hintergrund war nämlich, dass sich der Politiklehrer bei uns gemeldet hat, gesagt hat, der Politik-Podcast wird gerne eingesetzt und besprochen im Politikunterricht. Und da entstand die Idee, mit der Folge 250 auch mal die Chance zu nutzen, unterwegs zu sein. Wir freuen uns sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir werden im Anschluss daran eine Auswertungsrunde mit den Schülerinnen und Schülern haben. Wir sind sehr gespannt. Ich fürchte mich ein bisschen vor der harten und ehrlichen Jury, aber ich freue mich auch wirklich auf die ehrliche Kritik, auf das ehrliche Feedback. So, kommen wir jetzt aber mal zum Thema des Tages. Schlicht und ergreifend, Haushaltsdebatte heute Morgen im Bundestag. Jörg, vielleicht mal, um mit dir anzufangen als unserem Wirtschaftsexperten. Es ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, wenn man sich anschaut, es wurde heute Morgen stundenlang über den Etat des Bundeskanzleramtes debattiert. Der hat 3,7 Milliarden Euro ungefähr. Kann man sagen, das hört sich erstmal viel an, ist aber verglichen im gesamten Haushaltsvolumen von über 457 Milliarden Euro ja eigentlich verschwindend klein. Warum diskutiert man über diesen Mini-Haushalt eigentlich so lange? Warum ist das so wichtig?
Also vielleicht muss man erstmal ganz grundsätzlich sagen, Haushaltsrecht ist das Königsrecht vom Parlament. Um es salopp zu sagen, wer über das Geld entscheidet, der ist halt einfach wichtig, der hat das Sagen. Deswegen legt das Parlament natürlich auch sehr viel Wert drauf und deswegen sind diese Haushaltsberatungen eben einfach auch so wichtig. Und Christian Lindner, der Finanzminister, hat den Haushalt gestern eingebracht. Das ist der formale Weg. Er ist der Finanzminister, er fängt damit an. Dann geht es so die einzelnen Etats quasi durch, die einzelnen Ministerien. Ja, und heute war eben der Etat des Bundeskanzlers dran, des Bundeskanzleramtes. Der ist zwar mini, aber das ist eben traditionell der Etat, wo die Opposition mal eine Bilanz zieht, also weiter mal guckt auf die Regierungsarbeit, also wenn man so will, eine Generaldebatte, Generalabrechnung aus Sicht der Opposition vielleicht auch mit der Regierung. Und deswegen ist dieser Mittwoch immer eben auch so wichtig und so entscheidend, weil da knallen quasi Opposition und Regierung voll aufeinander. Und deswegen ist es halt für uns politische Beobachter extrem interessant auch.
Mhm. Lena, dann würde ich gleich mal mit dir weitermachen. Du hast es dir heute den ganzen Tag angeschaut. Hat es da geknallt? Es gab ja gerade um 9 die interessante Szene, dass Friedrich Merz als Oppositionsführer die Debatte begonnen hat, eröffnet hat und dann erst danach Olaf Scholz gesprochen hat. Der hat ja eine gute halbe Stunde gesprochen. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was hat er denn eigentlich gesagt in dieser Zeit? Was ist dir denn hängen geblieben, so als wichtigste Kernaussagen, Kernpunkte?
Genau, du hast ja gefragt, ob es geknallt hat. Und ich würde sagen, Friedrich Merz hat zu Beginn der Debatte um 9 seine Chance gleich wahrgenommen und ein großes Fass aufgemacht zu dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was Scholz ja eingebracht hat, den Vorschlag, und hat in jedem Fall die Regierung attackiert und klar gemacht, unter welchen Bedingungen die Union da überhaupt dabei sein könnte oder nicht. Und hat insofern also schon mal ordentlich angestachelt, die Debatte. Aber Scholz wiederum war dann so in typischer Scholz-Manier sehr ruhig, ist sehr ruhig aufgetreten, hat eher so eine Art Rundumschlag gemacht, darüber gesprochen, dass natürlich der Ukraine geholfen werden muss, dass aber Deutschland und die NATO keine Kriegspartei werden, auf keinen Fall, hat das ausgeschlossen, sich dann über die Unterbringung und die Verpflegung auch der Geflüchteten gesprochen und auch das Thema Klima- und Energiepolitik angestrichen, aber hat tatsächlich, würde ich sagen, nicht viel Neues gesagt, als was in den letzten Wochen ohnehin besprochen wurde im Parlament, und hat auch nicht direkt Bezug genommen auf die Forderungen von Friedrich Merz.
Hm. Frank, wie hast du es erlebt? Also ist Olaf Scholz da quasi dieses Sandbett? Also lässt er sozusagen die ganze Energie, die Friedrich Merz in diese Debatte reingegeben hat, so an sich abgleiten? Lässt er sie versanden? Was hast du
mitgenommen? Ja, das ist seine Art. Das ist seine Art, wie er mit Kritik umgeht, wie er auch mit Fragen von Journalisten umgeht. Meistens beantwortet er die nicht und weicht aus, kommt direkt zu einem anderen Thema. Das habe ich heute auch wieder so erlebt, und deswegen habe ich einen ähnlichen Eindruck wie Lena. Also ich habe oben auf der Pressetribüne gesessen und habe gedacht, jetzt sind verdammt viele Fragen offen geblieben. Und vielleicht war die Erwartungshaltung bei mir auch zu groß, bei vielen. Wir hatten auch jetzt im Vorfeld diverse Hintergrundgespräche, wo eben Informationen weitergegeben werden für Journalisten, wo auch so ein Spin gegeben wird, was jetzt von einer solchen Rede zu erwarten ist. Die Erwartungen waren deshalb zu groß, weil er am 27. Februar an diesem Sonntag in der Sondersitzung des Bundestages ja die ganze Politik, die bisherige Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik auf den Kopf gestellt hat. Also im Zeichen des Überfalls Putins auf die Ukraine hat er an diesem Tag im Bundestag verkündet, dass wir jetzt eben doch Waffen an die Ukraine liefern werden. Er hat dieses sogenannte Sondervermögen, man kann auch sagen, diese Sonderschulden von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt. Das hat sogar viele Abgeordnete damals überrascht und verblüfft, dass er das getan hat. Da hat er klare Ansagen gemacht und hat von einer Zeitenwende gesprochen, hat versucht, auch die Bevölkerung mitzunehmen. Und meine Erwartung war eigentlich, nachdem er seither wieder deutlich abgetaucht war, wenig von ihm zu hören war, dass er da jetzt konkreter werden würde. Und da stehen eben Fragen im Raum, die ihm auch Friedrich Merz, er darf als Oppositionsführer ja beginnen, die er da gestellt hat. Also wie viel Waffen werden wir liefern? Was werden wir kaufen? Wie sieht das aus mit der Entlastung für die Bürger? Stichwort Tankrabatt. Da gibt es heute Abend dann einen Koalitionsausschuss, weil man sich nicht darauf einigen konnte. Die Flüchtlingsfrage, wie werden die verteilt? Wie will man das weitermachen? Also alles solche Punkte, zu denen er wenig gesagt hat, auch meiner Ansicht nach, da werden wir gleich drüber sprechen, zu den Energielieferungen, zu der Forderung nach einem völligen Energiestopp, was sich ja viele Bürger jetzt auch wünschen. Da hat er dann gesagt, das sei nicht möglich, das würde Hunderttausende von Arbeitsplätzen kosten. Aber generell die Energiefrage und das Thema hat er nur am Rande so angeschnitten. Und vielleicht gehen wir im Detail später noch drauf ein, also da vieles offen gelassen. Für mich eine Enttäuschung.
Wie erklärst du dir das? Weil ich finde, mein Eindruck, also die Debatte ging ja dann noch weiter, es hat sich dann über den Verteidigungshaushalt dann auch vorher dann noch quasi Haushalt des Auswärtigen Amtes und da hat man dann Annalena Baerbock reden hören, die Außenministerin, die ja auch vorher wirklich hart in der Kritik war, die ja aber eine ganz andere Präsenz dort am Rednerpult entfaltet hat, eine ganz andere Emotionalität hatte. Ich frage mich immer, warum Olaf Scholz entweder diesen Bedarf eher an diesen Bedarf an Führung, der an ihn gerichtet wird, nicht erkennt und auch nicht diesen Bedarf an emotionaler Ansprache nicht erkennt. Und ich habe heute wirklich so einen richtigen Phantomschmerz gehabt, weil ja eigentlich immer noch so der Nachhall dieser wirklich wuchtigen Rede von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten aus der letzten Woche, die hängt ja da also quasi richtig physisch noch im Raum,
vielleicht
im Plenum.
Muss man sich auch noch daran erinnern, an diese Nord Stream 2, dieses Wort, das war ja wirklich wie so quasi ein verbotenes Wort, so wie so Voldemort, das wollte Scholz ja damals nicht in den Mund nehmen, als es um die Frage ging, gibt's da jetzt, wird man darauf verzichten, wird man auf diese Pipeline verzichten, da hat er sich ja auch total geweigert. Also da, auch da war ja sowas Stoisches, alle haben gebohrt, haben gesagt, was ist denn nun jetzt damit Bundeskanzler? Und er hat ja auch nie drauf geantwortet.
Ja, zumal, und das war, sorry, ganz kurz noch ein Punkt, zumal er ja heute auch in einem Olaf Scholz in einem Interview gesagt hat, der Umgang mit der Rede von Zelensky war ein Fehler, dass man die quasi nicht beantwortet hat, dass man sie hat stehen lassen, dann diese fürchterliche Tagesordnungsdebatte danach geführt hat. Und ich habe mich gefragt, wenn er schon einsieht, es war ein Fehler, warum reagiert er nicht insofern zu sagen, lieber Herr Zelensky oder auch liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, wir können Ihnen Folgendes anbieten, weil ja, er hatte ja nichts Neues im Gepäck heute, oder?
Wir haben uns ja danach darüber unterhalten, wir beide haben telefoniert und da habe ich dir völlig recht gegeben. Das war ein Versäumnis, weil es mittlerweile in der Bundesregierung als großer Fehler angesehen hat, wie man in der vergangenen Woche reagiert hat. Aber im Unterschied zu Katrin Göring-Eckardt, der Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen, die das öffentlich bedauert hat, haben wir von Olaf Scholz dazu nichts gehört. Und das hätte er eigentlich heute, er hätte sich jetzt nicht groß entschuldigen müssen, aber wie du sagst, er hätte versuchen können, eine Botschaft an Zelensky zu richten. Er hätte jetzt die verspätete Antwort geben können. Und diese Chance hat er meiner Ansicht nach versäumt. Du hast gefragt, warum ist er so, wie er ist? Warum kommt er nicht anders rüber? Annalena Baerbock hatten viele in Frage gestellt, ob sie diesem Amt gewachsen sei. Die hat jetzt, glaube ich, sehr viel Boden gut gemacht, hat keine großen Fehler gemacht, ist, was die Umfragen auch angehen, sehr gut rübergekommen. Es entspricht nicht seinem Naturell. Er ist kein Mensch, der viel Empathie ausdrücken kann. Er hat die Art und die Angst, was Falsches sagen zu können, überlegt dann, bevor er was sagt, das dauert ja oft Sekunden, das erleben wir auch in Interviews mit ihm, oder fast eine Minute, bis dann die Antwort kommt, um bloß nichts Falsches zu sagen.
Aber ist er denn nicht mittlerweile auch schon ein bisschen routinierter? Ich meine, wir hatten darüber gesprochen, 100 Tage sind rum. Man muss ihm ja auch zubilligen, er muss in diese neue Rolle reinwachsen als Bundeskanzler.
Ja, das hatte ich ja erwartet heute.
Ja,
aber
genau.
Das meinte ich ja eben. Und insofern hat mich das ja enttäuscht, dass er auch nicht auf einen einzigen Zwischenruf eingegangen ist, dass er keine einzige Frage von Friedrich Merz wirklich aufgenommen hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, das hat Angela Merkel auch sehr selten gemacht. Ich habe heute in einem Kommentar auch von dem merkelhaften Scholz wieder gesprochen. Und dadurch hatte er zum Teil auch, das hat ja auch eine Rolle gespielt, die Wahl gewonnen. Durch seine ruhige, zurückhaltende, oft moderierende Art und Weise, wo er ja auch als erfolgreicher Krisenmanager auftritt. Also in der Corona-Pandemie
beispielsweise. Würdest du sagen, er hat seine Rolle trotzdem gefunden als Bundeskanzler? Also jetzt gewachsen auch nach diesen 3 Monaten mit dieser Riesenkrise auch.
Also am 27. Februar habe ich das gedacht, als er von der Zeitenwende gesprochen hat im Bundestag. Da habe ich gedacht, jetzt kommt er auch aus dem Schatten heraus von Angela Merkel. Als danach aber wieder Funkstille herrschte gewissermaßen rund um Olaf Scholz und heute dieser Auftritt, da habe ich dann meine Zweifel. Also da würde ich eigentlich mehr von ihm erwarten.
Liegt es auch an den Leuten, die ihn umgeben? Also weil ich meine, er ist ja nicht alleine Bundeskanzler. Also er hat ja auch einen Stab, Leute, die ihm zuarbeiten, inhaltlich. Redenschreiber, die ihn inspirieren. Naja, er hat einen Regierungssprecher, Steffen Hebestreit zum Beispiel. Also er ist ja nicht in einem luftleeren Raum dort unterwegs.
Ja, aber da höre ich auch immer wieder, dass man ihm geradezu zuredet, anders aufzutreten, auch in der Öffentlichkeit. Also eben schon empathischer. Was er heute versucht hat, um jetzt nicht so eine Generalkritik zu machen, er hat versucht heute auch die Bevölkerung mitzunehmen. Er hat die Bevölkerung angesprochen, hat den Deutschen gedankt für ihre Hilfsbereitschaft. Das hat er getan, weil man, glaube ich, auch spürt, dass viele, das geht uns allen ja wahrscheinlich so, dass wir Angst haben vor einem großen Krieg, vor dem Einsatz von Nuklearwaffen. Und dass jetzt vieles auf den Kopf gestellt wird, das wird wirtschaftliche Folgen haben, diese Ukraine-Krise, das wird wahrscheinlich eine wachsende Arbeitslosigkeit mit sich bringen, die Energiepreise steigen, das wird uns alle betreffen. Und das war auch der Versuch heute, die Bevölkerung anzusprechen. Das ist dann auf der anderen Seite aber wieder daneben gegangen, würde ich sagen. Er hat das Problem der Flüchtlinge kurz angerissen. Und da habe ich heute Morgen beispielsweise die Information erhalten, also seit vorgestern war das bekannt, der Berliner Senat begrüßt es, wenn Deutsche, wenn Berliner sagen, wir können Flüchtlinge aufnehmen, aber bitteschön, ihr müsst euch bereit erklären, die für 2 Jahre aufzunehmen. So, und das passte dann für mich absolut nicht zusammen, zu sagen, auf der einen Seite, da ist diese Hilfsbereitschaft und dann läuft das so schief, denn das kann man, glaube ich, von niemandem erwarten, dass er sich jetzt für 2 Jahre festlegt. Und da sind eben noch andere Fragen, was die Verteilung der Flüchtlinge angeht, die Finanzierung zwischen Bund und Ländern. Das ist wieder ein Problem meiner Ansicht nach unseres Föderalismus. Und da würde ich erwarten von Olaf Scholz, dass ich jetzt ähnlich wie bei Corona einen Gipfel einberufe, die Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten und das versuche so schnell wie möglich zu klären. Denn Olaf Scholz hat mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Und das verstehe ich unter Führung.
Er wurde halt beim Nachbarn offensichtlich abgegeben, dieses Päckchen. Also man hat es nicht tatsächlich, glaube ich, noch nicht wirklich gefunden. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Punkt oder auf 2 Protagonisten des heutigen Tages noch mal kommen. Weil ich glaube, das ist ja auch was, was uns durch die ganze Legislaturperiode begleiten wird. Dieses Zusammenspiel von diesen Charakteren Friedrich Merz als Führer der größten Oppositionspartei oder der Unionsfraktion und dann Olaf Scholz auf der anderen Seite. Das sind ja sehr unterschiedliche Charaktere. Sie sind ja auch rhetorisch irgendwie ganz unterschiedlich unterwegs. Und jetzt hat Friedrich Merz heute versucht, ja, so eine Art Falle aufzubauen, also so, oder so eine Zangenbewegung zu machen, indem er diese 6 Bedingungen genannt hat für die Zustimmung der CDU zu diesem Sondervermögen, / Sonderschulden. Und Scholz braucht die CDU für diese Grundgesetzänderung, 2/3 Mehrheit im Bundestag, hat die Ampel nicht alleine, also möchte man die CDU da irgendwie mit im Boot haben. Das ist ja quasi ein bekanntes Szenario so und jetzt fragt sich natürlich Friedrich Merz, was er mit diesem Pfund, mit dieser Bitte nach Zusammenarbeit denn anfangen soll. Und jetzt hat er gesagt, naja, von der Union würden nur so viele Abgeordnete mitstimmen, wie man rechnerisch bräuchte, um auf diese 2/3 zu kommen und quasi keiner mehr, um alle Ampelabgeordneten zu verpflichten, also das heißt auch linke SPD-Abgeordnete, die da eigentlich gar keine Lust drauf haben, linke grüne Abgeordnete, die das nicht wollen, um die zu verpflichten, dort auch zuzustimmen. Ist das klug? Ist das ein Taschenspielertrick? Weil letztendlich hatte ich dann das Gefühl, was würde ich denn denken als Unionsabgeordneter, wenn jetzt abgezählt wird, so 13 Leute dürfen jetzt da zustimmen und du bist der 14. und du würdest gerne. Und du darfst es aber nicht. Da greift er ja auch irgendwie tief in die Freiheit seiner eigenen Abgeordneten ein als Fraktionsführer. Lena Frank, wie habt ihr dieses Duell, auch dieses Manöver heute gesehen?
Also mir kam so vor, dass Friedrich Merz ist schon angriffslustig und er zeigt, oder es war mein Eindruck, er versucht klarzumachen, ohne die Unionsfraktion geht quasi keine vernünftige Politik. Weil vielleicht nicht klar ist, ob es in der Regierungskoalition genug Abgeordnete gibt, die tatsächlich so sehr hinter den Plänen stehen, dass sie dafür abstimmen werden, will er, glaube ich, sie vorführen und deshalb überhaupt diese Abzählung, wir geben euch nur die paar Stimmen dazu, die ihr braucht, um das durchzusetzen. Aber grundsätzlich muss man sagen, es widerspricht ja dem, was die Union ansonsten sagt. Sie sagen ja, wir möchten die Bundeswehr stärken, auf jeden Fall stehen wir dahinter. Das hat ja Friedrich Merz heute auch nochmal genauso gesagt, wörtlich. Und wenn es jetzt daran scheitern sollte, ist es auch nicht wirklich glaubhaft.
Also ich finde, das geht überhaupt nicht, was Friedrich Merz da gemacht hat. Das zeugt von einem sehr seltsamen Parlamentsverständnis, wie du gesagt hast. Also man müsste ja vorher abzählen, wer stimmt wie ab. Aber er versucht natürlich, und Jörg, du hast es gesagt, das macht diese Generaldebatte aus, also diesen Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierung, er versucht, den Finger in die Wunde zu legen. Und da hat er natürlich den richtigen Punkt getroffen. Er weiß ja genau, dass dieses Sondervermögen, viele sagen ja, diese Aufrüstung, die anderen sagen, das ist eine Ausrüstung der Bundeswehr, dass das auch bei Sozialdemokraten und Grünen nicht uneingeschränkt eine Mehrheit findet. Da sagen ja schon viele, das ist zu viel.
Sondervermögen ja wirklich irreführend ist, weil es ist kein Vermögen, es sind Schulden. Ja, okay. Na, wir reden, das ist natürlich auch so ein politischer Kniff. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man dem nicht aufsitzt. Wir reden über 100 Milliarden neue Schulden, aber Sondervermögen klingt natürlich viel schicker.
Also ich würde auch sagen, das ist ein Rohrkrepierer. Das lässt sich praktisch überhaupt nicht umsetzen. Er hat versucht, damit einen billigen Punkt zu machen. Gut, sei ihm gegönnt. Das ist Opposition. So läuft das auch. Er bringt das ja auch rhetorisch ganz gut rüber. Aber am Ende, so wie Lena es gesagt hat, am Ende kann die Union gar nicht anders. Ich meine, die sind alle aufgesprungen, auch die Unionsabgeordneten, als eben Scholz das am 27. Februar angekündigt hat. Und es waren eben viele Christdemokraten, viele Konservative, die immer wieder gesagt haben, wir dürfen die Bundeswehr nicht kaputt sparen. So, und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, das zu korrigieren, dann muss die Union und wird die Union am Ende auch mitziehen. Aber es geht natürlich auch dann noch um Feinheiten, die aber auch Milliarden bedeuten. Also wir beide haben da auch schon, Jörg, drüber diskutiert. Ich hatte Olaf Scholz am 27. Februar auch ein wenig wie Friedrich Merz verstanden, dass man gesagt hat, wir geben jetzt ein Sondervermögen, wir nehmen Schulden auf, 100 Milliarden für die Bundeswehr und zusätzlich werden wir dafür sorgen, dass der Verteidigungsetat dauerhaft auf 2% des Bruttoinlandsproduktes mindestens gesteigert wird. So, und da geht jetzt der Streit darüber, wie ist das gemeint? Nehme ich die 100 Milliarden, um damit die nächsten 4 Jahre in dieser Legislaturperiode dafür zu sorgen, dass wir eben dieses 2%-Ziel von den Amerikanern, von der NATO immer wieder gefordert, dass wir das erreichen? Oder gibt es das obendrauf? Und Friedrich Merz möchte es obendrauf haben und Olaf Scholz weiß, das kriegt er nicht durch in den eigenen Reihen. Der will jetzt erstmal für die 4 Jahre die 100 Milliarden ausgeben und dann danach 2% draufgeben. Und darüber gibt es jetzt einen Streit, da wird gefeilscht, auch um die Summen, wie viel gibt es dann wirklich?
Weil du sagtest, heute natürlich kann man über die Art, wie die Union sich da aufstellt, kann man natürlich streiten und mit diesem Kniff jetzt zu sagen, wir geben euch nur so viele Abgeordnete, wie ihr braucht, um eben euch selbst dazu zu bringen, da über Stöckchen zu springen. Ja, das ist vielleicht nicht ganz klug, sich so aufzustellen, aber zum Beispiel inhaltlich hat Merz in meinen Augen schon recht, wenn er sagt, ihr rechnet euch das so ein bisschen schön. Ihr nehmt jetzt 100 Milliarden, habt damit für die nächsten Jahre, schafft ihr die 2% für die Verteidigung auszugeben. Und die große Frage, was ist natürlich danach? Also weil die 100 Milliarden werden eben irgendwann aufgebraucht sein.
Danach wird gewählt.
Danach wird gewählt, natürlich. Aber man muss trotzdem sagen, wir reden hier über eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik. Wir reden über eine Neuausrichtung auch des Stellenwertes bei der Bundeswehr. Und ich finde, da muss auch sich eine Bundesregierung schon auch hinstellen und sagen, wir reden hier nicht über ein paar Jahre, sondern wir planen das wirklich langfristig und stellen uns da grundsätzlich anders auf. Also ich finde den Punkt, der geht in meinen Augen klar an ihn.
Also ich glaube auch, dass Scholz so denkt. Aber seine Sorge ist eben, dass er das in den eigenen Reihen nicht so durchbekommt, wie es nötig wäre. Und genau das hat Friedrich Merz eben heute angesprochen, dass er es immer wieder sagt, die Ampel steht da nicht. Und das weiß Olaf Scholz. Und ich gebe dir recht, natürlich müsste man das jetzt langfristig so gestalten und die Bundeswehr unterfüttern mit dem entsprechenden Geld. Aber die Frage ist eben, ob die Leute ihm folgen werden. Und viele fühlen sich da auch erinnert an Zeiten, die lange zurücklegen, 1982, Nachrüstungsbeschluss, Helmut Schmidt, und der konnte seine eigene Partei damals nicht mitnehmen. Und vor einer ähnlichen Zeitenwende, ja, um das Wort nochmal zu gebrauchen, stehen wir ja jetzt.
Wobei ich ja interessanterweise eher den Eindruck habe, es ist ein Problem der Sozialdemokraten, weil die Grünen von ihrem ganzen Auftritt her sind dann eher staatstragend. Natürlich gibt es da auch Kritiker, die sagen, das ist die falsche Richtung. Aber die Grünen per se tragen viel mehr mit, sind in meinen Augen auch viel mehr bereit, eine gewisse Realpolitik zu praktizieren. Also ich glaube, das Problem sind die Sozialdemokraten vor allen Dingen.
Und ich glaube, man muss vielleicht auch noch sagen, so jung wie der Bundestag im Moment ist, man erinnert sich dran, als der Bundestag sich konstituiert hat Ende Oktober, wie viele junge Abgeordnete unter 30 zum Beispiel, unter 30 Jahren, unter 40 Jahren in den Bundestag eingezogen sind. Die werden sich an das Jahr 1982 entweder gar nicht erinnern oder höchstens wirklich sehr verschwommen erinnern. Von daher glaube ich, ist da auch dieses kollektive Gedächtnis dieser Fraktion nicht ganz so stark. Und ein Punkt vielleicht noch, so eine kleine Seitenbemerkung zum Thema, für wie lange plant man jetzt eigentlich? Als die Ampelkoalition ins Amt kam, hat sie ja gesagt, naja, wir wollen das jetzt nicht nur für 4 Jahre sehen, diese Fortschrittskoalition, sondern wir wollen eigentlich es darauf anlegen, das auch nach 2025 fortzusetzen, wiedergewählt zu werden. Das kann man natürlich jetzt nicht mit einpreisen, aber das ist natürlich ein Punkt. Aber Lena, du wolltest was sagen und vielleicht könntest du dann direkt noch mal was dazu sagen, weil du hast ja auch Christine Lambrecht, der Verteidigungsministerin, heute zugehört, Verteidigungsministerin der SPD, weil ab 14.30 Uhr etwa auch der Verteidigungshaushalt verhandelt wurde. Und ich meine, wenn es einer wissen muss, wie viel Geld eigentlich für die Bundeswehr es auch geben soll, dann ist es ja sie.
Genau, auf sie wollte ich zu sprechen kommen und natürlich auch nochmal auf die Kritik von FDP und Grünen an Merz und der Unionsfraktion. Denn die haben natürlich zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, wer hat denn die letzten Jahre in der Regierung gesessen, die Mehrheit gehabt und auch die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister in den meisten Fällen ja gestellt, quasi durchgängig. Das heißt, wer ist denn jetzt verantwortlich für die schlechte Ausstattung der Bundeswehr? Ich glaube, den Aspekt darf man auch nicht ganz außen vor lassen. Und ich habe auch Christine Lambrecht so wahrgenommen, die Verteidigungsministerin hat eben gesagt, so sie quasi, sie geht davon aus, so wir stehen alle gemeinsam in der Verantwortung, jetzt dieses Vorhaben Sondervermögen von 100 Milliarden zu verabschieden, weil eben natürlich auch die Vorgängerregierung mit dafür verantwortlich ist, dass ihrer Ansicht nach ja beispielsweise die Soldaten und Soldatinnen eben nicht genug Sachen haben in Richtung Ausrüstung, Kleidung, Funkgeräte, solche Dinge.
Aber hat sie denn Auskunft gegeben über die 100 Milliarden plus die 2%? Hat sie es irgendwie adressiert in ihrer Rede? Weil das ist ja Knackpunkt hier.
Sie hat auch komplett das ignoriert, hat nicht über das 2%-Ziel gesprochen und hat zum wiederholten Male betont, dass es eben um Ausrüstung geht und nicht um Aufrüstung, dass es um keine Militarisierung Deutschlands geht, dass ja eben Deutschland nicht zur Kriegspartei wird, auch die NATO nicht, sondern es tatsächlich nur darum geht, eigentlich die Basics zu schaffen, die jeder Soldat, jede Soldatin braucht.
Frank, bei diesem Wort, das ist ja ein wahnsinniger Eiertanz, dieses Wort Ausrüstung. Ich musste sofort an dein Interview der Woche denken, was du am Sonntag mit der Verteidigungsministerin geführt hast, beziehungsweise am Freitag geführt. Am Sonntag wurde es ausgestrahlt, wo es ja auch so eine Passage gibt, wo ihr euch um dieses Wort streitet, ob das jetzt eine Aufrüstung Deutschlands sei. Und sie sich ja vehement gesträubt hat, diesen Begriff ja eigentlich auch nur in den Mund zu nehmen. Also, Sie sich so schwer damit, eine Verteidigungsministerin, die so ein Wort hat mit dem Wort, so ein Problem hat mit dem Wort Aufrüstung?
Sie ist eine linke Sozialdemokratin, kommt aus Hessen und steht eigentlich auch in der Tradition, dass wir abrüsten wollen. Wer will das nicht? Aber es sind jetzt nun mal andere Zeiten und da würde ich sagen, und das habe ich versucht in dem Interview ein bisschen rauszuarbeiten, dass man dann auch die Dinge beim Namen nennen sollte. Ich habe es vor allen Dingen auch getan und danach gefragt, weil ich das so empfinde, auch in der Sozialdemokratie bis hin zum Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, gibt es da erhebliche Vorbehalte. Auch Rolf Mützenich war eingeweiht von Olaf Scholz, ja, auch Robert Habeck, auch Annalena Baerbock, was immer wieder mal in Frage gestellt wurde. Die wussten von 100 Milliarden, die haben es aber kurz vorher erst erfahren. Die Idee ist eigentlich eher gereift zwischen Lindner und Scholz, so viel Geld jetzt locker zu machen. Und aber trotzdem fühlte sich, glaube ich, Rolf Mützenich beispielsweise als SPD-Fraktionsvorsitzender da ein wenig überrumpelt, weil er auch immer wieder gesagt hat, wir müssen eigentlich wegkommen von der nuklearen Teilhabe, also von der Fähigkeit Deutschlands, Atomwaffen mit unseren Tornados oder jetzt mit den Nachfolgern, mit den F-35-Bombern, was ja gerade entschieden worden ist, dass wir die anschaffen, für die Amerikaner, für die NATO irgendwo ins Ziel zu fliegen. Eigentlich wollen wir das doch nicht und eigentlich wollen das viele Sozialdemokraten nicht. Und die betrachten das meiner Ansicht nach schon als Aufrüstung, was da jetzt gemacht wird. Das ist eine Art Nachrüstung, weil ich gestern jetzt eben die Parallele gezogen habe, da zu 82. Und da hat sie, glaube ich, Angst und Scholz, das wirklich so auch zu verkaufen. Und deswegen spricht man lieber von Ausrüstung.
Was ich mich bei Lambrecht die ganze Zeit frage, ich meine, wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt oder sich irgendwie zum Beispiel auf Bild.de rumtreibt, die kriegt ja richtig Beef gerade von der Bild-Zeitung. Also inklusive Rücktrittsforderungen an sie. Es vergeht ja irgendwie kaum ein Tag, wo man nicht irgendwie liest, wie was für eine fürchterliche Ministerin sie ist. Ich frage mich erstens, wo kommt das her und ist da irgendwie ein Körnchen Wahrheit drin, weil sie ist ja nicht jemand, der auf eine lange Militärtradition, Erfahrung, berufliche Hintergründe zurückblicken kann. Sie ist eigentlich Juristin, war mal Justizministerin und ist da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder eigentlich dazu gekommen. Rächt sich das jetzt oder?
Also,
kann man damit leben?
Natürlich muss man nicht unbedingt gedient haben, um jetzt Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin werden zu können. Also das vorab. Man muss auch von der Materie, mit der man dann zu tun hat, nicht prinzipiell sehr viel verstehen. Da kann man sich einarbeiten, da hat man Stäbe dafür, die das machen. Also das erleben wir ja in vielen Ressorts, dass da Leute ins Ministerium an die Spitze kommen, die eigentlich mit dem Fachgebiet wenig zu tun hatten. Nehmen wir zum Beispiel Cem Özdemir, jetzt zuständig für Landwirtschaft. Er ist ein renommierter Außenpolitiker, hat selber gesagt, ich muss mich da jetzt reinfuchsen, reinarbeiten. Das kann man. Ich würde allerdings sagen, bei der Truppe ist es noch ein bisschen was anderes. Da wird schon erwartet, womit man es da zu tun hat, also dass die Ministerin das weiß. Ich erinnere mich an Ursula von der Leyen, die Probleme hatte, die Funktionsweise des G36-Sturmgewehres damit klarzukommen, das den Soldaten zu erklären. Da gab es einen Aufschrei damals. Was Christine Lambrecht angeht, ist es so, wie du sagst. Sie wollte eigentlich aus der Politik aussteigen und sie hat dann gesehen, dass die SPD eine Chance hat. Olaf Scholz brauchte Frauen fürs Kabinett. Er hatte versprochen, und die FDP hat ihn da so ein bisschen sitzen lassen, er hatte versprochen, hälftig das Kabinett mit Frauen zu besetzen. Er hat sie geholt. Und was ihr, glaube ich, angekreidet wurde, und das hört man teilweise dann auch immer wieder bei Soldaten, auch im Ministerium, dass sie mit einer sehr, ich sage jetzt mal, robusten Art und Weise in das Amt gekommen ist. Annegret Kramp-Karrenbauer, die war bei der Amtsübergabe ja nicht mal dabei, weil sie, und für diesen Stil ist sie bekannt, war sie bekannt, auch im Justizministerium knallhart gesagt hat, ich will da meine Leute haben, das steht ihr auch zu, dass sie die Leute mitbringt und da unterbringt. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, die ist vielen bitter aufgestoßen, dass sie gesagt hat, du musst deinen Schreibtisch bis Freitag geräumt haben und sowas hängt nach. Und dann gibt es aber auch Fehler, die sie jetzt gerade in dieser Woche gemacht hat, wo sie gesagt hat, diese schnelle Eingreiftruppe der NATO, das können wir stemmen als Deutsche mit 5000 Soldaten. Und sie musste dann sehr schnell zurückrudern, weil man erkannt hat, es sind 1500, maximal 2000 Soldaten, die das stemmen könnten. Und da sind die anderen auch noch gefragt. Also das sind eigentlich Fehler, die wohl nicht passieren sollten.
Lass uns mal ein bisschen die Parteifarben wechseln. Jörg, ich gucke dich jetzt mal an, um in der Welt der Zahlen noch ein bisschen zu bleiben. In der Welt der Zahlen ist ja nicht nur der Bundeskanzler und der Finanzminister, sondern ja auch der Wirtschafts- und Klimaminister unterwegs. Jetzt mit regen Reisetätigkeiten, um einzukaufen weltweit, um Flüssigerdgas einzukaufen. Ich habe mich gefragt, bei dieser Reise, die Robert Habeck nach Katar unternommen hat, ob man da nicht irgendwie zwei Robert Habecks gesehen hat. Und zwar den einen Robert Habeck, der als Wirtschaftsminister auch für fossile Brennstoffe, fossile Energie zuständig ist. Und dann den Robert Habeck, der auch Klimaminister ist und ja eigentlich gerne auf erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff und diese ganzen hübschen Sachen sitzt und ja jetzt zwei Missionen da in Dubai miteinander verbinden musste. Mit wie vielen Ministern hast du es da? Warst du da auf Reisen?
Also wir haben da schon einen Minister erlebt. Ich meine, er hat ja auch diesen schönen Doppeltitel. Er ist ja nun mal Klimaminister, aber er ist eben auch Wirtschaftsminister. Also insofern ist dieser vermeintliche Widerspruch schon im Amt mal angelegt. Aber ich glaube, man muss halt auch sehen, Habeck ist auch sehr stark ein Realpolitiker. Also er stellt sich den Problemen und geht die dann relativ pragmatisch an. Und was dann zum Beispiel im grünen Parteiprogramm steht, das interessiert ihn dann erstmal weniger. Sondern er hat ja auch jetzt mit den Parteiaufgaben nichts mehr zu tun, sondern ist eben jetzt Minister. Und das macht ihn freier als zum Beispiel Christian Lindner. Der ist ja eben FDP-Chef und Finanzminister. Also er muss immer auch eben beide Stränge sozusagen im Blick haben. Und ich meine, natürlich war diese Reise nach Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate war natürlich höchst spannend. Also die Ausgangsbedingung ist klar, wir sind abhängig, zu stark abhängig von russischen Energielieferungen. Beim Gas sind es 55%, selbst Öl ist 35%, Kohle nochmal 50%. Das muss runter, um diese Abhängigkeit einfach, um davon wegzukommen. Und deswegen ist er da hingefahren, zum einen natürlich, um in Katar natürlich, was ja sehr eines der wichtigsten Förderländer ist jetzt für Flüssiggas, um da mal zu sondieren, was ist da möglich an Lieferungen auch. Weil das Problem ist einfach, was Deutschland hat, und das sieht eben Habeck auch ganz nüchtern, falls Russland jetzt den Gashahn abdrehen sollte oder falls der Westen sagt, aufgrund, wenn sich der Krieg jetzt noch dramatisch zuspitzt, wir selber wollen kein russisches Gas mehr haben, dann hat Deutschland ein Riesenproblem. Und der nächste Winter kommt in jedem Fall. Also im Augenblick ist es nicht so das Problem, aber der nächste Winter ist das Problem. Und die Gasspeicher sind eben jetzt schon extrem leer, liegen so bei um die 20%. Also muss er da was tun. Und deswegen war das ein vorrangiges Ziel, dass er gesagt hat, Katar könnte da eine Rolle spielen. Deswegen kauft er auch vermeintlich schmutziges Gas ein oder sondiert die Lage, ist da Türöffner für die Wirtschaft, dass die da in neue Geschäfte kommt. Und natürlich hat er aber auch den anderen Hut noch auf, das hast du gesagt, mit der Klimapolitik. Das war dann sozusagen der zweite Teil der Reise, Vereinigte Arabische Emirate, wo es dann eben um grünen Wasserstoff geht. Das ist auch eine Zukunftstechnologie. Da ist noch viel nicht ausgegoren, weil der Weg weit ist, weil es technische Unklarheiten gibt. Aber das ist dann sozusagen der Habeck gewesen, der eben in die Zukunft schaut. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt danach auf dieser Reise, wie kommen Sie damit klar mit dieser Doppelfunktion, die ja eben auch in sich widersprüchlich ist. Und er macht den Eindruck, dass er das eben, weil er auch Pragmatiker ist, damit gut zurande kommt. Und ich glaube, eine entscheidende Frage wird sein, man kann ihn jetzt natürlich dafür kritisieren, dass er nach Katar fährt. Es gibt ja auch eine Diskussion über Menschenrechte dort im Zuge der beim Bau der WM-Stadien. Es sind autokratische Regierungen. Man könnte ja sagen, er macht jetzt genau den gleichen Fehler wie bei Russland. Aber ich glaube, wenn im nächsten Winter plötzlich wir ein Versorgungsproblem hätten, dann werden alle sich vor Robert Habeck aufstellen und werden sagen, wieso hast du damals nicht vorgesorgt? Warum hast du dich nicht darum gekümmert? Und insofern glaube ich, also in meinen Augen hat er da schon recht, auch mit diesem pragmatischen Ansatz. Er muss sich um die Energiesicherheit kümmern und das ist im Augenblick die vordringlichste Aufgabe.
Aber
und das
trotzdem, ich würde dir in einem Punkt, glaube ich, widersprechen. Du hast gesagt, er hat mehr Freiheiten, weil er nicht Parteivorsitzender ist, mehr Freiheiten als Lindner. Also erstmal, glaube ich, er nimmt sich einfach die Freiheiten. Das hat er auch schon getan, als er nicht Minister war, aber ist da viel gescholten worden, als er gesagt hat, wir müssen Defensivwaffen in die Ukraine liefern, als er im vergangenen Jahr da in den umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine gewesen ist. Das ist, glaube ich, seine Art, das ist sein Naturell, das so zu tun. Aber er ist ja auch damit, steht damit ja auch in der Kritik, auch in der Partei. Also gut, er eckt ja da auch an bei den Grünen selbst. Also Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende, hat heute da ein Eigentor geschossen. Sie hat sehr leidenschaftlich und vehement gesagt, in Richtung Friedrich Merz, in Richtung Union, ja, was ihr da gemacht habt, die Abhängigkeit von Russland, Nord Stream 2, das ging ja gar nicht. Es hieß immer nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Da habe ich zunächst an Olaf Scholz gedacht, der das nämlich bis zuletzt immer gesagt hat, ist ein privatwirtschaftliches Projekt, haben wir nichts mit zu tun, hat politisch keine Bedeutung. Das hat sie getan. Aber natürlich gab es da ein Raunen in der Union. Da wurde gelacht, die haben sich auf die Schenkel geklopft und haben gesagt, ja, was macht ihr denn jetzt? Weil sie nämlich sagte, wir können doch nicht mit einem Despoten wie Putin Geschäfte machen. Und dann sagten die natürlich völlig zu Recht. Und die Kritik, das spüren die doch auch innerhalb der Grünen, wir machen jetzt mit anderen Autokraten Geschäfte.
Wie gesagt, ich habe das angesprochen, das sieht Habeck auch so. Und er weiß um das Dilemma, das natürlich da ist. Er weiß um die Kritik. Also was ich persönlich an ihm schätze, er stellt sich dem. Also er spricht es auch aus. Das ist natürlich, also der ist am offensivsten von allen Politikern, würde ich sagen, der auch wirklich da in sein Innerstes schauen lässt und ruhig auch mal sagt, Leute, weiß selber, da sind irgendwie so zwei Seelen in meiner Brust. Das auf jeden Fall. Und es gab ja zum Beispiel auch ein Bild-Zeitung.
Wenn ich das noch sagen darf, das kann er. Ja. Das kommt authentisch rüber, ja, zwei Seelen in meiner Brust. Und das kann Olaf Scholz nicht. Das hätte ich eigentlich heute von Olaf Scholz in einer Regierungserklärung erwartet. Auch selbstkritisch zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Und wir haben den Fehler gemacht, dass ich, Gerhard Schröder sowieso, reden wir jetzt nicht drüber, aber auch Angela Merkel, dass wir Nord Stream 2 gepusht haben, dass wir das wollten. Aber wir stecken nun jetzt im Dilemma und wir machen das jetzt, wir müssen jetzt Geschäfte mit Katar machen, aber so hat es Habeck ja auch gesagt, wir dürfen nicht wieder in diese Riesenabhängigkeit kommen, dass wir 10% des Gases kaufen, beispielsweise.
Was er zum Beispiel sagt, und ich glaube, das ist auch Deutschland klug beraten, das so zu tun, diversifizieren. Also wir stellen uns auf mehrere Beine auf und beziehen Energie aus mehreren Ländern, konzentrieren uns nicht mehr wie bei Russland nur noch auf ein Land. Das auf jeden Fall. Und natürlich ist der Vorwurf, dass die Deutschen jetzt plötzlich Geschäfte machen mit Katar, diesem autokratischen Land, der ist natürlich berechtigt. Aber die andere Frage ist, was sind die Alternativen? Also wir können uns natürlich moralisch aufregen, aber deswegen habe ich das vorhin gesagt, der nächste Winter kommt bestimmt. Da wird am Ende entscheidend sein, kann Deutschland seine Energieversorgung absichern, ist genug Gas da, ist genug Kohle da, damit wir durch diesen Winter kommen. Und man muss, glaube ich, auch sehen, wir sind nicht die Einzigen, die zum Beispiel nach Katar fahren und von den Kataris jetzt Flüssiggas wollen. Als wir da auf dem Flughafen waren, da waren viele Maschinen und da war auch Frankreich war vorher da. Also es ist ein großes Aufgebot, jetzt sage ich mal, an Ländern, weil natürlich alle plötzlich von den Kataris Flüssiggas kaufen wollen. Also Deutschland muss sich da auch schon anstrengen. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, wir werden mit offenen Armen empfangen. Und vielleicht noch ein letztes Wort, ganz kurz. Es ist auch das Problem gewesen, dass Deutschland eben die letzten Jahre Katar nur kritisiert hat. Und jetzt haben die sich natürlich auch gedacht, naja, jetzt in der Not kommt ihr plötzlich. Und plötzlich ist keine Rede mehr davon, dass man sagt, ja, die Menschenrechte, da hätten wir uns mehr Fortschritte gewünscht. Sondern jetzt geht es nur noch darum, dass wir eben auch Geschäfte machen. Also da hat auch Katar von seiner Seite aus gesagt, so einfach, Freunde, geht es natürlich nicht.
Und also die treiben die Preise in die Höhe, darum geht es auch.
Nein, aber es geht auch darum, dass das jetzt auch nicht so eine einfache Reise war, weil Deutschland die Katar lange Zeit ignoriert hat oder nur kritisiert hat und plötzlich fährt man dahin und will mit denen Geschäfte machen. Und da haben die natürlich auch gesagt, wir haben genug Interessenten, Asien, China, mit denen sind wir schon lange im Geschäft. Was wollt ihr? Da haben wir uns auch dann schon gefragt, naja, liefert Deutschland jetzt vielleicht sogar Waffen als Gegengeschäft? Aber das hat er zum Beispiel klar dementiert. Also es gibt jetzt keinen Deal da.
Darf ich dir da noch eine Frage stellen, weil mich das auch interessiert und du hast Robert Habeck ja jetzt intensiv mehrere Tage erlebt. Er hat ja gesagt, und da merkte man ja auch, dass er zerrissen war auf die Frage hin, müssten wir jetzt nicht sofort den Import von Gas, von Öl, von Kohle stoppen aus Russland. Und da hat er sehr früh auch in einem Interview gesagt, so geht nicht, dann gibt es hier Unruhen in Deutschland, die Wirtschaft geht den Bach runter, Arbeitslosigkeit. Also genau das, was Scholz heute auch in der Regierungserklärung noch einmal gesagt hat. Er hat in dem Interview aber auch gesagt, es geht jetzt noch nicht. Und ich hatte ihn verstanden, dass er jetzt so versucht, die Gasspeicher zu füllen bis zum kommenden Winter. Beim Erdöl wissen wir, hat auch die Leopoldina gesagt, da ist es einfacher, da Ersatz zu finden. Bei der Kohle wird es schon wieder schwieriger, so wie ich das sehe. Ist er da so ein bisschen zurückgerudert? Weil ich persönlich stelle mir die Frage, habe mir die Frage heute auch gestellt in der Regierungserklärung, wenn Scholz auf der einen Seite sagt und sich bedankt dafür, dass die Bürger, dass wir die Demokratie in Europa verteidigen, wie viel ist uns das wert? Wie viel von unserem Wohlstand? Wie viel Arbeitslosigkeit? Wie viel müssen wir dann vielleicht zurückstecken? Und ich weiß, dass das auch in der Bundesregierung diskutiert wird, dass man möglicherweise irgendwann doch zu dem Punkt kommt und diese letzte Karte vielleicht ziehen muss, in der Hoffnung, wenn man die Kriegskasse von Putin stoppt, dass man dann doch unsere freiheitliche Demokratie in Europa noch schützen kann.
Also es gibt zwei Aspekte, die da vielleicht wichtig sind. Das eine Argument, was auch Habeck immer wieder angebracht hat jetzt in den letzten Tagen, ist, dass er sagt, wir finanzieren nicht direkt Putins Kriegsmaschinerie, weil die Russen selber eine sehr starke Rüstungswirtschaft haben. Die wird in Rubel abgerechnet. Russland hat sehr viel Geld. Das heißt, die sind erstmal, können die sozusagen ihre Kriegsmaschinerie produzieren, aber auch finanzieren aus den eigenen Mitteln. Das heißt, das Geld, was jetzt der Westen bezahlt für die Energielieferungen, wandert sozusagen nicht eins zu eins in die Waffen. Aber natürlich ist ganz klar, dass dieses Geld, was Russland durch den Westen einnimmt, ist natürlich, wird verwendet für die Lebenshaltungskosten, für die Menschen, für das Sozialsystem. Also indirekt kann man sagen, finanzieren wir das doch. Die andere Frage ist, kann sich Deutschland das leisten, jetzt den Gashahn von sich aus sozusagen abzuschalten, zuzudrehen? Also da gibt es verschiedene Studien. Habeck sagt, es ist sehr schwierig, das wirklich seriös einzuschätzen. Es gab auch Studien, die gesagt haben, wenn man das macht, das sind nur 0,5% Wachstum gehen da drauf. Das ist natürlich vergleichsweise wenig. Aber er sagt halt, diese Studien sind viel zu statisch. Die haben zu wenig den Gesamtüberblick und es gäbe dann regionale Verwerfungen. Die schauen auch nicht, was hat das Auswirkungen für die Arbeitsplätze. Weil es gibt einen ganz klaren Notfallplan in Deutschland. Wenn wir keine Energie mehr haben, ist das genau festgelegt. Dann werden zuerst die Unternehmen abgeschaltet, damit eben die Haushalte nicht unterversorgt bleiben. Das hat aber zur Folge, wenn die Unternehmen kein Gas mehr haben, dann werden sie die Leute entlassen. Also dann wird so eine Kette in Gang gesetzt und es könnte eine Dynamik entfalten, die man dann eben überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Also insofern, und Scholz hat das ja heute auch nochmal betont, dass es eigentlich nicht im Haushalt, aber in einem Interview mit der Zeit, dass es für ihn eigentlich keine Prämisse ist, dass Deutschland jetzt von sich aus den russischen Energielieferungen komplett aussteigt.
Gut, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt bei dieser Folge 250 des Politik-Podcasts, bei dem wir die Ampelkoalition auf ihrer Reise durch die Welt, die Welten der Zahlen begleitet haben, heute Abend hier im Lilienthal-Gymnasium in Berlin. Herzlichen Dank für die Runde an
Jörg Münchmeck,
Lena Neubig,
Frank Appeldahn.
Ja, und Nadine Lindner. Wir freuen uns auf das Feedback hier jetzt gleich im Gymnasium, aber natürlich auch immer per Mail an politikpodcast@deutschlandradio.de. Ja, herzlichen Dank und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich befürchte, dass die Probleme, die wir heute besprochen haben, uns auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Herzlichen Dank. Oder wie wollen wir es machen mit den Fragen?
Genau, wir haben eine Kleinigkeit für Sie vorbereitet zum Jubiläum. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die Sie einzeln beobachtet haben, ihre Standpunkte und Perspektiven, die Sie eingenommen haben. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, mal von den Schülerinnen und Schülern, die jetzt vielleicht Sie, Frau Lindner, beobachtet haben, vielleicht mal ein kurzes Feedback zu geben. Wer war das nochmal? Jason, würden Sie kurz eine kleine Einschätzung einfach hier geben?
Sehr gut. Watcher.
Hallo, ich bin Jason und ich hatte Nadine Lindner und sollte zu Ihnen Ihre Perspektiven aufschreiben und ein Feedback geben.
Ja, danke.
Also ich habe erstmal mir aufgeschrieben, dass Sie etwas leitend gewirkt haben und die Diskussion sozusagen etwas geführt haben und meist auch neutral gewirkt haben. Jedoch hatten auch Sie Ihre Interessen oder Ihre Ansichten. Und zwar habe ich erstmal aufgeschrieben, dass Sie angefangen haben, über Olaf Scholz zu reden und vor allem auch etwas Kritik ein Stück weit zu üben, daran, wie er heute dann im Bundestag geredet hat und ob er denn wirklich so entschlossen oder führend gewirkt hat, wie sein Amt ist und er reden sollte. und vor allem auch nach dem Desaster, wie Sie es, glaube ich, genannt haben, oder nach der Peinlichkeit mit Zelensky im Bundestag letztes Mal, dass er eventuell etwas hätte ändern können bei seiner Rede heute, jedoch etwas still gewirkt hat, wie er immer ist, und nicht darauf eingegangen ist, obwohl er etwas ändern wollte. Des Weiteren habe ich auch noch den Bundeshaushalt und vor allem die 2% mit den 100 Milliarden zum Thema gebracht haben. Des Weiteren habe ich als letzten Punkt noch, dass sie die Verteidigungsministerin ins Spiel gebracht haben und darüber über die Kritik an ihr geredet haben, ob die Kritik denn berechtigt ist, inwiefern, und ob da etwas dran ist, durch ihre zum Beispiel die wenige Erfahrung oder dass sie nie gedient hat. Ich glaube, das war alles, was ich zu Ihnen aufgeschrieben habe.
Ja, Herr
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das ist vielleicht so, um das nochmal in den Kontext zu rücken. Jetzt haben wir ja gemeinsam sozusagen die Veranstaltung verfolgt. Grundlegend war das bei dem letzten Politik-Podcast, der eben entstanden ist, wo es so gestürmt hat. Wo waren Sie? In Versailles, glaube ich. Da hatte das eben jeder für sich gehört und wir haben dann so die Perspektiven und Aspekte zusammengetragen. Ich glaube, es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das für jeden, für Sie zu machen, aber das mal so als Beispiel, wie wir im Unterricht damit umgegangen sind. Ja, ansonsten Fragen, die Sie haben. Open Mic, oder? Können alles fragen, was Sie wollen? Genau, ja.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage an Sie alle, aber auch an Herrn Münchenberg, vor allem, weil Sie gerade zuletzt über die Energieversorgung in Deutschland gesprochen hatten. Jetzt ist es ja so, dass man schon viele Stimmen gehört hat von PolitikerInnen, Ministerpräsidentinnen, die gesagt haben, wir müssen den Kohleausstieg verschieben nach hinten. Das funktioniert nicht mit idealerweise bis 2030. Wir müssen eventuell auch die Atomkraftwerke am Laufen lassen, die noch in Deutschland, die drei, die noch am Laufen sind. Und in der Bevölkerung oder auch von prominenten Persönlichkeiten hat man jetzt wiederum schon gehört, dass es jetzt sozusagen die Möglichkeit, vollkommen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und deswegen wollte ich Sie fragen, wie denken Sie, wird sich diese Krise jetzt langfristig auf die Klimaziele, die Einhaltung der Klimaziele auswirken?
Mhm. Also, das ist, also ich würde tatsächlich auch sagen, was wir gerade erlebt haben jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine, die Auswirkungen jetzt auf die deutsche Außenpolitik und auf die Verteidigungspolitik, diese Kehrtwende, 180-Grad-Kehrtwende. Man muss schon auch sehen, dieser Krieg hat enorme Auswirkungen auf die Energie, also auf die Energieerzeugung, auf die schon auch die geplante Energiewende, weil eben plötzlich da ein Land ist, was bislang Hauptlieferant war für uns bei Gas und Kohle und Öl, plötzlich, naja, nicht gleich wegfällt, aber wegfallen soll. Und denk mal, also wenn man es positiv sehen würde, könnte man darauf hoffen, dass das Ganze so einen Push gibt, dass jetzt quasi die Leute und auch die Regierung noch mehr dran setzt, noch schneller zu werden. Also das ist ja auch, was zum Beispiel Habeck hofft. Es gibt ja immer den Streit über die Windräder, ne? Also weil alle Leute wollen oder viele wollen grüne Energie, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Deswegen dauert es ja ewig, bis da so ein Windrad steht. Und die hoffen schon, dass jetzt, man will ja diese Planungsverfahren auch verkürzen, aber dass natürlich auch das Ganze jetzt so einen Push gibt, dass auch eher eine Bereitschaft ist und man jetzt noch viel eher sagt, okay, wir sind bereit, weil die Erneuerbaren machen uns natürlich unabhängiger von so einem Land wie Russland oder auch von so einem Land wie Katar am Ende des Tages. Also insofern, ich glaube, die Klimaziele werden nicht in Frage gestellt, das nicht. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das Ganze sich jetzt so ein bisschen beschleunigt. Aber wie gesagt, man muss vielleicht auch ein bisschen realistisch sein, dadurch, dass jetzt so ein großes Land wegfällt wie Russland oder wegfallen soll, könnte das schon sein, dass wir natürlich auch vielleicht ein bisschen längere Zeit Reserven brauchen, auch als Backup, dass der Kohleausstieg vielleicht ein bisschen nach hinten wandert. Aber ich glaube schon, dass diese Regierung, das ist nun mal ihr zentrales Markenzeichen, das hat Scholz auch heute noch mal betont im Bundestag, also dass man das jetzt quasi alles so nach hinten ruckelt, das glaube ich nicht. Die andere Frage ist natürlich, wenn sich das jetzt alles dramatisch zuspitzt mit dem Krieg und dass plötzlich Sicherheitsfragen in den Vordergrund rücken, dass natürlich die Gefahr schon ein bisschen besteht, dass das Thema so im Hintergrund auch rückt. Ne, das kann natürlich schon auch passieren, was weiß ich, wenn also einfach diese militärische Konfrontation vielleicht auch oder der militärische Druck auf den Westen irgendwie auch wächst, weil Russland da eben noch mehr Druck macht oder diese ganze Eskalation ein Stück weit außer Kontrolle gerät. Also die Gefahr ist natürlich schon auch da. Aber ich würde schon sagen, dass per se, also an der Grundausrichtung, was so die Klimaziele angeht, da wird sich nichts ändern. Und wenn es gut läuft, dann geht es vielleicht sogar ein bisschen schneller sogar.
Also ich bin gespannt, wie die Regierung das hinkriegt, wie Habeck das hinkriegt, diesen Push, den ich eigentlich auch erwarte, den auch wirklich zu nutzen, im Gesetzgeberischen. Also wenn man jetzt schon hört, dass die Genehmigungsverfahren für Windräder, hast du ja gerade angesprochen, dass die, glaube ich, bei 4 bis 5 Jahren liegen, bevor das Ding genehmigt ist und dann muss es noch gebaut werden. Also ich glaube, da sind sich doch jetzt alle hoffentlich einig, dass das schneller gehen muss. Aber wie setzt man das gesetzgeberisch dann auch wirklich schnell um?
Ja, da gibt's verschiedene
LNG-Terminals, da hat ja auch Habeck gesagt, wir müssen unsere deutsche Bräsigkeit überwinden und wir müssen das jetzt mal verkürzen von 5 auf 2 oder 3 Jahre, dass so ein Ding steht. Die Frage ist, ob sie es wirklich hinkriegen.
Aber ich glaube zum Beispiel, was auch ein Punkt ist, zum Beispiel Tesla, das ist echt ein ganz interessantes Beispiel. Tesla ist nach Brandenburg gegangen, weil Tesla natürlich, jetzt sagt, man kann natürlich dann streiten, ob das jetzt irgendwie alles so toll war, weil eben Brandenburg große Probleme mit Wasser und so weiter. Aber Tesla braucht für seine Fabrik erneuerbare Energien, sonst funktioniert das Konzept nicht. Und damit wird aber immer mehr auch klar, wenn jetzt so ein großes Unternehmen so eine Investitionsentscheidung trifft, dass dann wird einfach klar, die gehen dahin, wo erneuerbare Energien sind. Und da muss sich Bayern zum Beispiel schon gut überlegen, ob die eben weiterhin sagen, oder Sachsen, nee, interessiert uns nicht, wir wollen damit nichts zu tun haben, verschandelt alles unsere Landschaft, wenn sie gleichzeitig aber feststellen müssen, dass Unternehmen eben plötzlich nicht mehr nach Bayern kommen, sondern die gehen eben da, wo die Erneuerbaren sind, eben nach Brandenburg. Also ich glaube, das ist zum Beispiel vielleicht aber auch so ein Schlüsselerlebnis vielleicht, was ich zumindest da auch irgendwie gerade gehabt habe, weil ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, sowas wird schon auch aufmerksam, glaube ich, wahrgenommen, was da passiert.
Klar, große Ansiedlung zum Beispiel in Magdeburg, Northvolt, bei sowas. Hamburg, also genau. Das sind natürlich jetzt alle größere Technikunternehmen, die sich so...
Oder eine Batteriefabrik geht nach Schleswig-Holstein, ja warum, weil da die erneuerbaren Energien sind, also... Und dann geht's ja um Arbeitsplätze. Das ist ja immer so ein zentrales Argument, was die Politik ja immer auch natürlich dann nach vorne hebt. Ja, wenn es plötzlich um Arbeitsplätze geht, wird vielleicht auch ein Söder sich überlegen, kann ich mich da weiter hinstellen und sagen, nee, das geht mich nichts an.
So, aber ich sehe, wir haben noch...
Entschuldigung.
Wir sind leider nicht ganz alleine. Aber ich hoffe, deine Frage war beantwortet. Ansonsten frag gerne nochmal nach. Genau, der Politiklehrer Florian Bublis hatte ja schon die Runde eröffnet, aber ich sehe mindestens noch 3 weitere Frageinteressenten.
Hallo, mein Name ist Nikolai und ich hatte 2 Fragen. Also einmal, wie wahrscheinlich das ist, dass die Speicher vom Flüssigerdgas oder vom Erdgas allgemein bis zum Winter sollen es ja bis zu 90% gefüllt werden. Inwiefern das möglich ist, vor allem wenn wir jetzt noch das Problem betrachten, dass Katar oder die Beziehung von Deutschland und Katar nicht wirklich die beste ist, sage ich mal so. Und es wurde auch angesprochen, das habe ich auch auf Instagram gesehen bei der Tagesschau, dass einige Menschen in der Gesellschaft eine Gaspreisdeckelung fordern. Also inwiefern wäre das wahrscheinlich, weil die Regierung zum Beispiel sich dahingehend positioniert hat, dass das auf jeden Fall nicht kommen wird?
Also ganz kurz, Flüssiggas wird unser Energieproblem nicht lösen, also noch nicht jetzt. Das ist einfach alles zu kurzfristig. In Katar wurden noch keine Verträge beschlossen. Man hat jetzt wirklich erstmal sondiert. Die haben gesagt, wir wollen eine Energiepartnerschaft haben. Aber das sind erstmal nur Absichtserklärungen. Und also insofern würde ich sagen, das Problem ist nicht gelöst. Also der Winter ist nach wie vor vollkommen offen, wie das erreicht werden soll, dass die Gasspeicher gefüllt sind. Und mit Flüssiggas, wie gesagt, das ist ein Element. Und wir haben ja nicht mal die Terminals. Wir müssen auf europäische dann zurückgreifen. Aber das ist eben noch bei weitem nicht erklärt. Also mit der Deckelung, das ist so eine Sache, da sagen viele eben auch, das ist so ein Eingriff in den Markt. Also entweder wir sind nun mal eine Marktwirtschaft und halten uns auch an die Spielregeln. Und in der Regel funktionieren solche Deckelungen dann eben am Ende doch nicht so richtig. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das kommt. Das glaube ich nicht. Also Habeck ist da wirklich auch jemand, der hat durchaus auch die Marktwirtschaft immer im Blick und will das nicht. FDP wird es auch nicht wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das kommt. Das glaube ich nicht.
Und die Speicher? Das war ja eben noch die Frage, also dieses Gesetz, was man zum Füllstand von Gasspeichern jetzt aus dem Hause Habeck erwartet.
Also wie gesagt, es wird die Verpflichtung geben, aber das Gas muss halt irgendwo herkommen. Und klar, solange die Russen liefern, stehen wir ganz gut da. Aber wir wissen eben nicht, ob das wirklich alles so in den nächsten Monaten weitergeht. Also ich wollte eben nur sagen, mit Flüssiggas kann man es auf jeden Fall nicht lösen. Ansonsten wird man versuchen, aber also wir haben den Habeck auch gefragt auf der Reise, wie er das sieht, und er sagte, es ist wirklich unsicher. Also wir versuchen alles möglich zu machen, aber eine Garantie haben wir nicht.
Gibt es dann ein Bußgeld? Also weiß man schon, wie dieses Gesetz aussieht, wenn dieser Speicherstand nicht erfüllt wird? Gibt es dann Bußgelder, die zum Beispiel von den Speicherbetreibern bezahlt werden müssen? Irgendeine Art von Strafmechanismus?
Also ich glaube, so weit ist man noch nicht. Und die Frage wäre ja auch, also ob man Gazprom jetzt zu Bußgeld verdonnern kann, das weiß ich nicht.
In Rubeln bezahlt. Hallo.
Hallo. Ich hatte eine Frage. Sie hatten ja 1982 erwähnt mit Helmut Schmidt und hatten ja gesagt, dass aktuell die Politik ja viel jünger gestaltet ist und es deswegen nicht mehr zur Nachvollziehung von den damaligen Geschehnissen kommt. Und ob Sie das mehr als positiv oder negativ bewerten würden, dass eben die jungen Menschen, die junge Generation ganz anders an Krieg und Militär rangeht und solche Vereinbarungen oder Beschlüsse auch ganz anders sieht. Weil es ja auch uns selbst betrifft. Wir sehen es ja ganz anders als andere Generationen.
Also ich habe es erstmal festgestellt, dass ich da Parallelen sehe. Und ich erinnere mich ja auch selber persönlich noch an die Proteste, die es da gegeben hat gegen die Nachrüstung. Mein Punkt war vor allen Dingen, dass die Partei Helmut Schmidt damals nicht folgen wollte und dass das auch mit ein Grund war, dass es zum Regierungswechsel gekommen ist, zu Helmut Kohl damals. Natürlich, das habe ich ja auch gesagt, wir wollen ja eigentlich alle abrüsten, und das sehe ich insofern auch positiv, dass man jetzt auch das kritisch hinterfragt, ob das jetzt wirklich der Weg ist. Also im Moment sind wir in so einer Situation, dass wir sagen, hurra, ja, und die Bundeswehr, die haben wir runtergewirtschaftet, das stimmt ja auch zu großen Teilen. Und wir müssen das jetzt ganz dringend korrigieren, müssen da unheimlich viel Geld reinpacken, aber wir sehen ja auch, was da alles dann möglicherweise demnächst unter die Räder kommt, also andere Vorhaben, die wir haben. Und das ist ja das, was die Linkspartei auch heute thematisiert hat. Also, dass wir nicht wieder in so eine Wettrüstungsspirale reinkommen wollen. Also insofern sehe ich das schon positiv, wenn das auch kritisch hinterfragt wird, wie das letztlich jetzt ausgehen wird. Ich glaube, wir kommen im Moment nicht dran vorbei, diesen Weg zu gehen. Aber wie es dann in 4 Jahren aussieht, meine Hoffnung ist immer noch, dass wir es vielleicht dann doch mit anderen Machtverhältnissen in Moskau zu tun haben und dass wir vielleicht doch wieder zum alten Weg der Annäherung und des Dialogs zurückfinden können. Aber wer kann das vorhersagen jetzt?
Naja, aber ich meine, ich glaube, die Frage ist halt schon insofern interessant. Also weil dieses Erlebnis des Kalten Krieges, also dass man das noch aktiv miterlebt hat. Für mich ist das was ich in meiner Kindheit miterlebt habe. Da war es sogar relativ präsent, weil ich aus einem Teil Deutschlands komme, wo die innerdeutsche Grenze nicht so, also wirklich total nah dran war. Da war das irgendwie völlig klar. Aber ich meine, diejenigen, die jetzt auch mit im Bundestag sitzen, die in den 90er Jahren geboren sind, die sind in einer Welt geboren, wo dieses Denken in Blöcken, auch in militärischer Konfrontation, keine Rolle mehr gespielt hat, sondern weil auch die Europäische Union dann zum Beispiel auch mit der großen Osterweiterung in den 2000er Jahren, also 2004 folgende, das ist ja was nie in Frage gestellt wurde und ja eigentlich erst jetzt richtig brachial durch diesen Russlandkrieg in Frage gestellt wird. Und ich habe ein ganz interessantes Essay gelesen, auch von einer Verteidigungsexpertin, die gesagt hat, ja, diese Generation der heute 30-Jährigen oder auch vielleicht derjenigen, die noch jünger sind, die hat quasi verlernt, geopolitisch zu denken, in Einflusssphären zu denken, weil man eigentlich dachte, es gibt die Europäische Union, es gibt die NATO, es gibt die Vereinigten Staaten, ja, es gibt natürlich ein neues Verhältnis zu China, was man austarieren muss, aber dass das eigentlich alles auf nicht militärischem Wege, sondern vor allem auch über Handelsbeziehungen geschieht. Und an dieses Essay musste ich eigentlich jetzt in diesen Zeiten relativ häufig denken. Also
ja, aber das haben wir ja bis vor einem, ja, vor 2 Monaten noch geglaubt. Mhm. Also, dass Putin da doch noch ein Partner sein könnte, der sich auch von diesem Denken verabschiedet haben könnte. Und dann kam sein Pamphlet, was er da losgelassen hat, als er die erstmal die Donetsk und Luhansk anerkannt hat. Und da sind uns ja die Augen geöffnet worden, dass es leider ein Fehler war, so zu denken. Aber die Hoffnung war doch da. Also von daher weiß ich nicht, ob man da jetzt große Vorwürfe erheben kann. Wir haben ihn alle falsch eingeschätzt.
Gut, wobei die interessante Frage, aber das führt jetzt so ein bisschen weg von deiner Frage, aber weil es gab ja gestern auf Arte auch so eine Dokumentation. Klar, jetzt im Nachhinein ist man immer klüger, aber jetzt gibt es ja schon auch sehr plausible Darstellungen, dass man eigentlich hätte das vielleicht schon auch wissen können und dass natürlich auch der Westen ein Stück weit naiv war, dass er diesem Phänomen Putin aufgesetzt ist. Natürlich Wandel durch Annäherung, auch die Sozialdemokraten, das ist ja bis heute trotzdem auch ein wichtiges Thema. Aber ob das nicht irgendwie alles in die Tasche lügen war und man halt die Augen zugemacht hat, aber vielleicht hätte man bestimmte Sachen doch irgendwie erkennen können. Das Gleiche ist auch mit China. Also ich meine, wir müssen ja, dürfen ja nicht nur nach Russland starren, wobei natürlich jetzt im Augenblick das vorherrschend ist, aber ich meine auch mit China, die ja auch eine sehr aggressive Außenpolitik führen, die lügen, offen lügen, die ihr Volk auch unterdrücken. Das sind natürlich, die aber gleichzeitig eben die wichtigste Handelsnation ist auch für uns nach Amerika. Also auch da ist ja schon die Frage, wie naiv sind wir eigentlich und wie stellen wir uns auf und wie stellen wir uns gegenüber einem Land auf, was offensichtlich dem es dran gelegen ist, sein Modell zu exportieren und was die Demokratie oder diese Liberalität unserer Gesellschaft offen ablehnt.
Aber grundsätzlich würde ich halt schon sagen, dass irgendwie jede Politiker oder Politikerinnen-Generation ihre eigenen Antworten auf die Fragen der Zeit finden muss. Also um jetzt nochmal quasi auf die junge Generation zurückzukommen. Also ich glaube, das muss dann irgendwie ja quasi jeder selber entscheiden, auch neu entscheiden anhand dessen, was da ist.
Genau, ich hätte noch mal eine Frage zum Sondervermögen und zwar, wie das denn vom Militär an sich aufgenommen wurde. Also ob diese eher das jetzt positiv bewerten oder denken, dass es vielleicht auch eher an strukturellen Problemen liegt und das Geld jetzt vielleicht gar nicht so hilft. Und ja, genau.
Nee, das wird durch die Bank positiv aufgenommen. Das waren immer auch Forderungen, die es da gegeben hat, dass man die Bundeswehr finanziell viel besser ausstatten müsste. Und wir haben das ja auch erlebt und das untermauert jetzt auch das, was wir vielleicht eben so ein bisschen angerissen haben, das Standing von Christine Lambrecht. Wir haben ja erlebt, dass der Heeresinspekteur, der oberste Chef des Heeres gesagt hat, die Bundeswehr ist blank. Also wir können uns nicht wirklich verteidigen. Also das haben ja viele als Hilferuf, andere auch als Anklage gegen Christine Lambrecht verstanden, dass so ein hoher Militär das so sagt. Also das wird schon durch die Bank positiv angesehen, was die große Frage ist, ob die Politik das hinbekommt, ob Frau Lambrecht das hinbekommt, dieses Beschaffungswesen zu reformieren. Also das sind so absurde Dinge. Ich bin auch mal in dem Rüstungsamt in Koblenz gewesen, dass dafür alles Ausschreibungen gemacht werden müssen. Wir hatten dann das Beispiel mit der warmen Unterwäsche, dass die Soldatinnen und Soldaten da nicht entsprechend versorgt werden. Warum? Weil da auch lange Ausschreibungsverfahren laufen und weil man das nicht direkt beim Hersteller kaufen darf. Und das versucht sie jetzt zu ändern, auch bei großen Rüstungsprojekten. Da gibt es Ausnahmen im europäischen Vergaberecht, also wo ja normalerweise das dann europaweit ausgeschrieben werden muss. Aber jetzt in der nationalen Krisenlage, da gibt es so einen Passus, da kann man das zumindest vereinfachen, dass wir jetzt also sagen, wir brauchen die und die Panzer und die sind auf dem Markt, wir können die schnell kaufen und da muss es noch 3 Angebote geben, aber nicht mehr 20 oder so. Also da ist man jetzt dran, dieses Beschaffungswesen zu reformieren. Und da hat sich schon Ursula von der Leyen die Zähne dran ausgebissen. Da hatten wir diese Berateraffäre, wo sie viele Berater eingesetzt hat für viel Geld. Aber es hat sich leider nichts geändert. Und das sieht man eben auch in der Bundeswehr so. Also da gibt es schon noch Skepsis, aber grundsätzlich ist die Freude groß, weil man das auch als Wertschätzung empfindet. Weil das führt ja auch, ich bin in Afghanistan gewesen, da waren die deutschen Soldaten immer angewiesen auf amerikanische Hilfe. Also die hatten die Kampfhubschrauber, die mussten die begleiten, die mussten die rausholen bei den Karfreitagsgefechten 2010. Da war ich zufällig da, wo einige Soldaten ums Leben gekommen sind. Ohne amerikanische Hilfe wären da noch mehr ums Leben gekommen. Das sagt man jetzt auch von Mali beispielsweise, ist auch ein sehr gefährlicher Einsatz, wo wir dann Material haben, was nicht funktioniert. Also die Wehrbeauftragte, die hat gerade einen Bericht gemacht, da sind diese Transportpanzer Fuchs, und da hat sie gesagt, die sind in Mali nur zur Hälfte einsatzbereit. So. Und das sind alles so Mängel, weil es keine Ersatzteile gibt beispielsweise, um die alle wieder flott zu machen. Und da hofft man eben jetzt, wenn wir da mehr Geld reinstecken, und es ist ja auch nicht so, das hatte die Ministerin bei mir im Interview gesagt, wenn jetzt die Ersatzteile fehlen, dann kannst du nicht bei eBay gucken, wo kriege ich für so einen Panzer die Ersatzteile her, sondern die müssen dann extra angefertigt werden. Und wenn man Geld genug hat, dann baut man sich von vornherein ein Ersatzteillager auf und kann dann, wenn was kaputt geht, schnell austauschen und so. Und das ist die große Hoffnung, dass das jetzt so angegangen wird.
Ja, das ist die Folge 250 des Politik-Podcasts, der Bonustrack, die Fragen, die uns die Schülerinnen und Schüler des Lilienthal-Gymnasiums hier in Berlin stellen. Ja, und wir haben gleich noch eine.
Ja, ich wollte fragen, ob Sie vielleicht jeder mal, weil Sie ja alle aus dem journalistischen Space kommen, sagen könnten, für junge InteressentInnen, die jetzt auch hier gerade im Publikum sitzen, viele sind ja im Politik-LK, machen in einem Jahr Abitur, überlegen jetzt, wie es für sie weitergeht, in welche Berufsrichtung sie gehen möchten, was sie diesen jungen Menschen empfehlen würden, die ebenfalls im politikjournalistischen Bereich später mal arbeiten möchten. Also vielleicht kann jeder von Ihnen mal eine kurze Antwort nacheinander dazu geben.
Ja, dann fange ich vielleicht einfach kurz an. Also ich würde sagen, dass man sich gut überlegen sollte, was man studiert. Und ich würde dafür werben, nicht Journalistik zu studieren. Also ich habe Journalistik studiert, nicht im Hauptfach, sondern ich habe Politikwissenschaft studiert, Afrikanistik und Journalistik in Leipzig war das damals. Ich würde ein richtiges Fach studieren. Ich würde entweder zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften studieren oder zum Beispiel Jura oder auch Politikwissenschaft, das kann man auch machen. Oder zum Beispiel auch irgendwas in den Naturwissenschaften. Also es werden immer wieder Leute auch gesucht, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, weil ich glaube, dass es schon ziemlich wichtig ist, im Journalismus ein Fachhintergrundwissen zu haben und das, was man handwerklich braucht, also die Frage, wie arbeitet man als Journalist, wie stellt man die richtigen Fragen, wie schreibt man Bericht, wie recherchiert man richtig, das kann man dann später im Volontariat lernen oder halt auch zum Beispiel in verschiedenen Praktika, die man machen kann. Aber ich glaube, die Grundierung, da ist es nicht verkehrt, was relativ Solides zu studieren. Aber ich lasse mich auch gerne hier von den Kollegen Gegenteil überzeugen.
Also ich würde sagen, das habe ich auch meinen Kindern immer gesagt, studiert das, was ihr wollt, was euch Spaß macht. Das wäre immer mein Tipp, und dann ist ja auch die Frage, was macht man neben dem Studium? Also bemüht man sich mal um Praktikum, gerade bei irgendwie einer Zeitung oder bei einem Radiosender, das kann man ja irgendwie auch alles machen. Das ist auch wichtig natürlich, dass man eben nebenher dann schon so ein bisschen schnuppert und auch mal guckt, gefällt mir das überhaupt, kann ich damit was anfangen, macht mir das Spaß, aber ich finde so von der Grundausstattung ist es erstmal wichtig, dass man einfach Freude hat am Studium und ich glaube, man kann das jetzt gar nicht so zielgerichtet machen. Klar, es gibt so die Klassiker Politikwissenschaft, Juristen ist auch mal gut, aber ich glaube, das ist dann am Ende nicht entscheidend, wenn man sich für ein Volontariat bewirbt, ob da jetzt Skandinavistik draufsteht oder Politikwissenschaft, ich glaube, das ist wurscht. Und dann, also ich war auch in so einem Auswahlverfahren, wo es dann eben darum ging, die Volontäre auszusuchen. Und da ist eben viel wichtiger, was haben die Leute gemacht? Warum wollen sie Journalist werden, dass sie das gut begründen können? Also das ist dann am Ende wirklich wichtiger, als dass man jetzt sagt, das ist jetzt irgendwie so, das Studium ebnet mir den Weg irgendwie in diesen Job.
Genau, bei mir ist es ja noch nicht so lange her, mein Studium. Genau, also ich bin 28 und ich habe auch Journalistik studiert und Filmwissenschaft vor allem. Hatte auch im Politik- und Wirtschaftsbereich Veranstaltungen besucht und weil ich auch irgendwie im Laufe der Zeit das Gefühl hatte, das würde doch nicht schaden, speziell im Wirtschaftsbereich mehr zu wissen, weil es am Ende gerade in der Politik doch eben immer um Geld geht, nicht nur in der Haushaltswoche. Und das kann ich von meiner Seite auf jeden Fall empfehlen. Andererseits, wenn man nicht gut rechnen kann und Statistik furchtbar findet, dann wird man auch mit diesem Studium einfach keinen Spaß haben. Dann muss man eben schauen, dass man sich auch einem anderen Wege die Expertise aneignet in Bereichen, die für einen relevant sind, glaube ich. Also es ist kein Totschlagargument in dem Sinne. Am Ende ist man ja doch am Schreiben und Reden in diesem Beruf. Und deswegen würde ich auch empfehlen, das studieren, worauf man Lust hat. Es muss wirklich nicht Journalistik sein. Und aber gleichzeitig sich ganz frühzeitig auf Praktika bewerben, denn die sind sehr heiß begehrt und es ist dann schwierig, da vielleicht die Stellen zusammenzubekommen, die einen auch wirklich interessieren. Und vielleicht auch versuchen, ganz klassisch freie Mitarbeit bei Lokalzeitungen, bei Nachrichtenagenturen. Da gibt es auch Werkstudentenjobs. Das kann man alles während des Studiums ganz gut machen, um dann auch herauszufinden, ob einem das auch in der Praxis tatsächlich gefällt. Und Politikwissenschaft, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung fand ich dann doch sehr weit weg von der tatsächlichen Realität. Ist spannend, aber hilft einem nicht unbedingt, die aktuelle Situation besser zu verstehen. Ja. Und natürlich Volontariat beim Deutschlandradio, das habe ich gemacht. Das ist so eine journalistische Ausbildung über 1,5 Jahre. Kann man direkt theoretisch nach der Schule machen, aber nach dem Studium, das bietet sich irgendwie an. Und da ist man dann im ganzen Funkhaus unterwegs, in aktuellen und in hintergründigen Abteilungen und lernt eben mehr das Handwerkszeug.
Ja. Ja, im Prinzip ist alles gesagt worden, das kann ich so unterstreichen. Der Praxisbezug, der ist sicherlich wichtig. Nadine, ich würde dir in einem Punkt recht geben, wenn du sagst, also ein fachbezogenes Studium zu machen, wenn man weiß, was man machen möchte, ist das sicherlich auch von Vorteil, weil auch eine Spezialisierung im Journalismus doch zunehmend stattfindet. Ne? Also wir haben ja auch Forschungsvolontariate bei uns. Also ich habe eine Kommilitonin gehabt, erinnere ich mich, die wollte Journalistin werden, hat Medizin studiert. Also das war schon damals sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie sie ihren Weg gemacht hat. Aber so ein aufwendiges Studium zu machen, um dann Medizinjournalistin zu werden, das war schon eine Ansage damals, fand ich schon sehr interessant. Ich selber habe auch Publizistik im Hauptfach studiert, Politik und Geschichte in den Nebenfächern. Mir war in meinem Studium der Praxisbezug nicht ausreichend genug. Es gibt bessere Studiengänge, Journalistik, glaube ich, wo du auch näher dran bist am Journalismus. Deswegen war für mich wichtig, und das habt ihr ja alle bestätigt, dass man Praktika macht, dass man, als Student habe ich für eine Lokalzeitung gearbeitet, ich bin dann beim Bundespresseamt gewesen, dass man möglichst viel auch ausprobiert, wo will man mal hin, in der Pressestelle, Hörfunk, Radio, will man lieber Fernsehen machen, zu einer Zeitung gehen, also möglichst viel während des Studiums in den Semesterferien machen. Da kann man sich bewerben, da kann man 3-4 Wochen irgendwo reinschnuppern. Und ich glaube, das war dann, als ich mich dann für ein Volontariat beim Deutschlandfunk beworben habe, war, glaube ich, das Ausschlaggebende. Da wurde nicht so sehr auf das Studium geachtet. Das wird vielleicht jetzt in Einzelfällen gemacht, dass man sagt, wir brauchen jetzt aber so im Forschungsbereich, da brauchen wir einen, der Ahnung von Chemie hat und jetzt die ganze Pandemie-Geschichte oder so, können wir einen gebrauchen, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen. Aber bei mir war das damals, dass man vor allen Dingen auf die Praxis geachtet hat. Und zum Beispiel so Geschichten, ich weiß nicht, hast du Uni-Radio gemacht? Also das ist natürlich toll, auch die Möglichkeiten, die es da heute gibt. Also bei mir gab es auch ein Uni-Radio, aber das waren Trockenübungen. Das ist nie gesendet worden. Und das ist natürlich heute ganz anders. Und die Volontärinnen und Volontäre, die zu uns kommen, da merke ich schon, dass die eine ganz andere Erfahrung und Praxis da mitbringen. Das ist schon vorteilhaft.
Also vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade noch einfällt, was natürlich auch wichtig ist, ist sowas wie Datenjournalismus. Also das heißt, man kann natürlich auch den Weg irgendwie über die Informatik zum Beispiel gehen und irgendwie dann in den Journalismus irgendwie einbiegen. Und ich habe gerade mal bei uns auf unserer Homepage geguckt. Also wir schreiben auch nicht nur Volontariate, sondern auch Praktika aus. Allerdings muss man für die Praktika eingeschrieben sein. Also man muss immatrikuliert sein und mindestens 2 abgeschlossene Semester haben. Dann ist die Vergütung 390 € brutto pro Monat. Also kann man auch hier in Berlin zum Beispiel machen oder in Köln ist noch ein anderer Standort.
Das ist neu, das haben wir eine Zeit lang nicht gemacht, aber ich finde gut, dass wir es wieder machen. Ich habe das damals auch gemacht, auch beim Deutschlandfunk.
Ja, also wie gesagt, wenn ihr eingeschrieben seid, 2 Semester voll habt, denkt gerne nochmal an den Deutschlandfunk oder auch an Deutschlandradio Kultur. Das würde uns sehr freuen. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Frage innerhalb dieses Bonusblocks und dann können wir auch gerne quasi das unter 3 gehen und und dann gerne wirklich nochmal auch...
Unter 3 musst du jetzt, glaube ich, erklären, ne? Was wir darunter
also
verstehen.
Wir können dann gerne einfach die Aufzeichnung abschalten und dann die Möglichkeit geben, auch ganz frei da nochmal Fragen zu stellen. Bitteschön.
Es war ja so, dass nach US-Informationen Russland mal Peking, also China, nach Unterstützung, militärischer Unterstützung gefragt war. Nach Drohungen von den USA war es ja dann so, dass China sich halt gegen Russland positioniert hat. Und ich glaube, das war gestern oder heute, dass der NATO-Generalsekretär gesagt hat, dass Peking halt Russland mit Lügen unterstützt und auch gesagt hat, dass es sein könnte, dass es eine Unterstützung von China mit Material geben könnte. Meine Frage war einfach, wie Sie jetzt die Rolle von China einschätzen würden und wie Sie generell denken, dass wie sich jetzt China verhält.
Ich glaube, China hat sich selbst noch nicht entschieden, welche Rolle man da einnehmen will, weil man jetzt gesagt hat, man wird Russland nicht mit Waffen unterstützen. China sieht, glaube ich, Jörg, das kannst du viel besser schildern, auch den großen europäischen Markt. Da will man es sich, glaube ich, auch mit Europa jetzt nicht verscherzen und ja, spielt so eine doppelte Rolle jetzt momentan. Also, dass man nicht ganz klar den russischen Überfall auf die Ukraine verteufelt und anprangert und sich da eher enthält. Aber immerhin tut man das und immerhin sichert Peking Moskau nicht ganz klare Unterstützung zu. Und das macht mir eigentlich Hoffnung, dass wir wirtschaftlich dann doch für China so bedeutend sind, dass die sich das dreimal überlegen werden, inwieweit sie mit einer Unterstützung für Putin gehen würden.
Und dann Sanktionen bekommen würden, ja, zum Beispiel.
Aber genau. Ich glaube, die Chinesen sind da echt auch ein bisschen so ein Dilemma natürlich, weil ich meine, auf der anderen Seite, Putin war ja bei den Winterspielen, war er ja da und hat sich neben seinem Buddy Xi dann auch gestellt. Also es gibt ja schon so eine neue Allianz zwischen Russland und China auch. Also man ist sich natürlich dann auch, ich sag mal, von der Ausrichtung der Totalität. Also beim Staat ist man sich ja schon sehr ähnlich natürlich auch. Aber natürlich hat China wirtschaftlich ganz andere Interessen. Also ich meine, was der Westen jetzt gegenüber Russland macht, das wird man sich in Peking natürlich auch genau anschauen. Und das wäre natürlich ein Desaster, weil China ist angewiesen auf Wirtschaftswachstum. Die haben ja immer noch trotzdem enormes Wohlstandsgefälle im Land. Deswegen müssen die ja allein pro Jahr 6-7% wachsen, um einfach auch die eigene Bevölkerung zu ernähren, dass sie ein Auskommen haben. Also sie sind wirtschaftlich viel mehr angewiesen auf den globalen Handel. Also insofern, glaube ich, wird man sich das auch tatsächlich sehr genau überlegen, wo man sich da jetzt positioniert. Und da würde ich dir auch recht geben, Frank. Also da ist man noch so ein bisschen am Lavieren. Aber wie gesagt, natürlich ist ja auch das auch so ein bisschen so eine Blackbox China, weil eben auf der einen Seite nach außenpolitisch sagt man, man verurteilt zwar jetzt nicht den Krieg Russlands gegen die Ukraine, aber sagt schon, Krieg ist per se keine gute Sache. Aber auf der anderen Seite wird zum Beispiel nach innen transportiert, wird eben von Krieg gar nicht gesprochen, sondern da ist eben auch von dieser Sonderaktion die Rede, also dieses Wording, was Russland hat, das haben die Chinesen quasi innenpolitisch übernommen. Also so richtig klar ist es tatsächlich noch nicht, aber ich würde da auch das so sehen wie du, Frank, dass ich glaube, die wirtschaftlichen Interessen haben da so einen riesen Stellenwert, dass man da schon sehr aufpassen wird, wie man sich da jetzt gegenüber Russland auch positioniert.
Das war ja auch immer die Argumentation im Vorfeld des Krieges, mit Blick auf diese Appeasement-Politik, sage ich mal, gegenüber Putin, dass man gesagt hat, wir müssen auf Putin zugehen, sonst treiben wir ihn in die Arme Chinas. Ich würde aber sagen, dass sich das bisher so nicht bewahrheitet hat und ich bezweifle auch, dass es so kommen wird, weil eben der russisch-chinesische Handel, die Abhängigkeiten sind nicht so groß wie gegenüber Europa. Also ich glaube, hoffe einfach, dass Europa da eine wichtigere Wirtschaftsmacht ist und auch die Amerikaner, also dass sich China das wirklich gut überlegen wird.
Ja, dann an der Stelle erstmal herzlichen Dank für die Fragen, für diesen Bonustrack zur Folge 250 des Politik-Podcasts. Herzlichen Dank an die Kollegen für die Aufzeichnung. Wir können jetzt gerne, falls noch Fragen sind, natürlich gerne noch ein bisschen weiterreden, wenn noch Interessen sind. Ich wollte noch einen Punkt zum Thema Ausbildung sagen, der fiel mir gerade ein. Wir haben jetzt über journalistische Ausbildung gesprochen. Ich wollte aber auch noch mal dafür Werbung machen. Wir haben jetzt zwei großartige Kollegen von unserer AÜ, also Außenübertragungstechnik. Das Radio und auch die anderen Rundfunkanstalten bieten auch eine reichhaltige Fülle an technischen Berufen an, die wirklich interessant sind und wo man auch super viel machen kann. Also wenn ihr Interesse habt, unsere Kollegen sind da. Ihr könnt auch da gerne noch Fragen stellen, wenn es darum geht. Weil man das sonst manchmal so... Wir setzen uns hier quasi ins gemachte Nest, wir kriegen unser Mikro angeklippt, alles ist irgendwie super aufgebaut und wir nehmen das dann immer so von der journalistischen Seite immer so hin, können dann damit arbeiten. Aber an der Stelle nochmal herzlichen Dank und auch nochmal die Werbung dafür, dass super Berufe sind.